Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zu 4. Mose 25 bis 31, die Kapitel, und lesen zum Beginn 4. Mose 25 die Verse 1 bis 9. 4. Mose 25, 1 bis 9 und schauen dann bis Kapitel 31 an. Und Israel blieb in Schittim, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern, und Israel hängte sich an den Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und der Herr sprach zu Mose: Nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes Gottes, die Glut des Zornes des Herrn sich von Israel abwende. Und Mose sagte zu den Richtern Israels: Erschlagt sie, jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen des Mose und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Und als der Priester Pinhas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel zurückgehalten, und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, nachdem Bileam wieder abgezogen ist, bleibt Israel zunächst weiter in Schittim, das ist das Gebiet östlich des Jordan gegenüber Jericho, eine breite Ebene, dahinter dann die Berge. Und wir lesen von den katastrophalen Folgen, die Bileams böser Rat mehr oder weniger unmittelbar hat. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern, und Israel hängte sich an den Baal Peor. Das war das gewesen, was Bileam geraten hatte, denn Bileam wusste um die verführerische Kraft der Sexualität. Männer Israels haben sich zu Hurerei verleiten lassen von midianitischen Frauen. Moab und Midian wird hier durcheinander genannt, identisch. Die lebten offensichtlich nah beieinander zum Teil und miteinander vermengt. Im Zusammenhang kananäischer Fruchtbarkeitsrituale zu Ehren des Baal Peor. Dazu ließen sich die israelischen Männer einladen zu den großen Opferfesten für diesen Gott, aßen mit am Götzenopfer Fleisch, warfen sich vor ihm nieder, vor den fremden Götzen, und nahmen Teil an der Hurerei des Fruchtbarkeitsrituals für diesen Götzen. Klar, dass das dem lebendigen Gott nicht gefällt. Da entbrannte der Zorn Gottes gegen Israel. Man kann immer wieder auch nur staunen, wie da so eine grobe Sünde in diesem Volk nach dem anderen folgt. Und die lernen und lernen und lernen und lernen nichts dazu. Ganz merkwürdig. Und wir dürfen den Herrn immer wieder nur bitten, dass wir hoffentlich nicht in der gleichen Schleife der Sünde, ohne was dazu zu lernen, hängen, sondern wirklich vom Geist Gottes leiten lassen. Da entbrannte der Zorn Gottes gegen Israel. Mose bekommt von Gott den Befehl: Häng alle Fürsten Israels. Der Wortlaut der Schrift macht keine Einschränkung, ist aber natürlich klar, sinngemäß, die an diesem Treiben mitgemacht haben. Gibt bei Gott keine Kollektivstrafe in diesem unausgegorenen Sinne. Dass hier diejenigen in seinem Volk mitgehängt würden, die unschuldig waren, nein, selbstverständlich, die in diesem Treiben mitgemacht haben, vor der Sonne auf. Vermutlich durfte mit diesem Ausdruck vor der Sonne gemeint sein, öffentlich, vor aller Augen, sodass es jeder sehen kann, ein abschreckendes Beispiel. Weiter gibt Mose den Richtern Israels den Befehl, erschlagt alle, die sich an den Baal Peor gehängt haben, jeder seine Leute. Mose hat ja zunächst schon auf Rat seines Schwiegervaters später nochmal verschiedene Richter eingesetzt in den verschiedenen Stämmen und Sippen. Und da soll jetzt jeder Verantwortliche in dem Bereich, für den er Verantwortung trägt, als Fürst, als Richter in seinem Stamm, in seiner Sippe, für Ordnung sorgen und die töten, erschlagen, die an dieser Sünde mit dem Baal Peor mitgewirkt haben. Während diese Befehle umgesetzt werden, also die beteiligten Fürsten öffentlich aufgehängt, die übrigen, die sich beteiligt haben, erschlagen werden und sich das übrige Volk am Eingang der Stiftshütte weinend versammelt, wohl zur Buße und um Wehklage zu tun über diese Sünde, die wieder ins Volk Gottes eingebrochen ist, geschieht eine ungeheure Provokation, die an Frechheit kaum zu überbieten ist. Wir haben es als Lesung, als Predigtextlesung gehört. Simri, der Sohn eines Fürsten vom Stamm Simeon, bringt Kosbi, die Tochter eines midianitischen Fürsten, vor den Augen des ganzen Volks Israel ins Lager. Es dürfte sich hier um einen Vorgang handeln, der noch unmittelbar im Zusammenhang mit dem beschriebenen Götzendienst, den Fruchtbarkeitsritualen und der damit verbundenen Hurerei steht. Denn allein daran, dass die Frau eine Midianiterin war, wird es nicht gelegen haben. Wir erinnern uns, Moses Frau war auch eine Midianiterin. Aber Moses Frau glaubte an den lebendigen Gott, Kosbi aber diente dem Baal Peor. Das war der Unterschied. Und möglicherweise hatte sie sich auch in dieser Zeit der Tempelprostitution hingegeben, was zum Teil einfach gesellschaftlicher Standard gewesen sein dürfte. Auch für Töchter aus hohem Haus. Es ging hier also darum, dass Simri den Götzendienst, die Hurerei des Baal Peor, ins Lager Israels holt. Und das provokativ vor den Augen des Mose und des ganzen Volkes. Denn wir haben ja gesehen, das ganze Volk ist an der Stiftshütte versammelt, soweit da nicht gerade Rache und Gericht geübt wird. Also ein großer Teil des Volkes mit den Priestern, mit Mose und so weiter. Und in Sichtweite der Stiftshütte kommt nun der Simri mit dieser midianitischen, vermutlich Tempelprostituierten vorbei, geht in ein Zelt, um dort mit ihr zur Ehre Baal Peors zu huren. Er vertraut offenbar darauf, dass seine hohe Stellung und die hohe Stellung der Frau ihn unangreifbar machen würden. Aber da hatte er die Rechnung ohne einen entschlossenen Mann Gottes gemacht. Pinhas, ein Enkel Aarons, sieht die beiden ebenfalls. Er steht auf, nimmt einen Speer und geht den beiden nach. Bis er ebenfalls ins Zelt tritt, sind die beiden schon mitten in der Hurerei begriffen, denn Gottes Wort berichtet uns und er durchbohrte die beiden durch ihren Unterleib. Wenn das mit einem Speerstoß geht, müssen die schon ziemlich dicht beieinander gewesen sein. Und jetzt kommt das Wichtigste. Da wurde die Plage von den Söhnen Israels abgehalten. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Wir haben mit diesem Vorgang eine exakte Parallele zu Kapitel 17, Verse 6 bis 15. Das war der Aufruhr des Korach. Wir erinnern uns, Gott hatte ihn dann bestraft. Und die mit ihm gemeutert haben, aber am nächsten Tag meutert das Volk weiter gegen Mose und Aaron. Und erinnert euch vielleicht, ebenso wendet sich der Zorn Gottes augenblicklich gegen die Meuterer, genauso wie hier. Und was tut Aaron? Er bekommt von Mose den Auftrag, nimm deine Räucherpfanne, leg Räucherwerk rein und renn raus ins Lager der Israeliten, um dich versöhnend zwischen das Volk und Gott zu stellen, um den Geruch der Sünde mit dem Räucherwerk zur Besänftigung Gottes zu überdecken. Bis dahin hatte der Herr schon 14.700 von den Israeliten umgebracht. Hier ist es der Enkel des Aaron, Pinhas, der durch sein entschlossenes Handeln der Sünde entgegentritt und den Zorn Gottes von Israel abwendet. Die Mittel können verschieden sein. Im einen Fall eine Schale Räucherwerk, im anderen Fall ein Speer, der zwei Sünder durchbohrt. Seine Tat findet Gottes ausdrückliches Wohlgefallen. In den Versen 12 und 13 sagt Gott, siehe, ich gebe ihm, nämlich dem Pinhas, meinen Bund des Friedens. Und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden, weil er für seinen Gott geeifert und für die Söhne Israels Sühnung erwirkt hat. In beiden Fällen, damals bei Aaron, jetzt bei Pinhas, haben wir ein priesterliches Handeln, das zur Versöhnung des Volkes vor Gott geschieht. Dazu kann das Räucherwerk im Fall Aarons dienen, um Gott gnädig zu stimmen und den üblen Geruch der Sünde und der Meuterei vor Gott zu überdecken. Oder im Falle des Pinhas der Speer zur sofortigen Ausrottung des Übeltäters aus dem Volk Gottes. Um so dem Herrn zu zeigen, dass die geistlich Verantwortlichen in Israel derartige Gotteslästerung in ihrem Volk nicht dulden. Pinhas ist ja der Sohn des momentan amtierenden hohen Priesters und dessen Nachfolger und sieht sich hier direkt auch in diese Pflicht und Verantwortung genommen. Und noch in Psalm 106, Vers 30 wird diese Tat des Pinhas gelobt mit den Worten, da trat Pinhas herzu und übte Gericht, sodass die Plage aufgehalten wurde. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet auf alle Geschlechter in Ewigkeit. Gottes Wort würdigt das entschlossene Handeln des Pinhas also ausdrücklich und mehrfach als große geistliche Heldentat. Und wir erinnern uns vielleicht zurück, dass das damals auch ein entscheidender Grund war, bei der Sünde mit dem goldenen Kalb, wenn ich mich recht erinnere, dass es die Leviten waren, die mit den Schwertern durchs Lager gegangen, einmal sind hin und einmal wieder zurück und die Sünder umgebracht haben. Wir sehen, das ist eine rote Linie, derjenige, der zur Ehre des Herrn, wo es nötig ist, auch das Schwert in die Hand nimmt, um den Sünder aus dem Volk Gottes auszurotten, der macht sich durch seine besondere Treue vor dem Herrn verdient. Natürlich können wir diese konkrete Ausführung der Tat des Pinhas nicht als Vorbild für uns heute nehmen. Sie hatte ihre Berechtigung in der Situation des Volkes Israel damals, denn dieses Volk hatte Gott ja für sich herausgerufen aus den Heidennationen, damit es in einzigartiger Gerechtigkeit und Heiligkeit vor Gott leben und unter seinem Schutz und Segen stehen sollte. In sündloser Reinheit und Heiligkeit sollte es ein leuchtendes Beispiel für die übrigen Völker sein. Das gilt natürlich für die Gemeinde Jesu bis heute genauso. Gemeinde Jesu sollte sich in der Art und Weise ihres Lebens, auch ihres Umgangs miteinander, als Geschwister, als Gemeinde, in genau der gleichen Weise von der Welt positiv abheben, was leider sehr selten der Fall ist. Aber in dieser damaligen Situation als herausgerufenes Volk, da musste eine derart freche und provokative Sünde unmittelbar und unnachgiebig ausgerottet werden, auch mit dem Schwert oder dem Speer, und gesühnt. Im neuen Bund schafft das verkündigte Wort die erforderliche Klarheit und Orientierung, nötigenfalls noch durch Gemeindezucht, etwa in Form eines Ausschlusses vom Abendmahl oder aus der Gemeinde unterstrichen. Aber Gewaltanwendung mit Waffen gleich welcher Art in der Gemeinde Jesu hat zur Klärung geistlicher Fragen natürlich keinen Platz, nur um da Missverständnissen vorzubeugen. Aber hier in der Situation des Pinhas, unter den Gegebenheiten des alten Bundes, des Volkes Israel, war das eben total anders. Weil nun die Midianiter in Verbindung mit den Moabitern dieser Sünde über Israel gebracht und sich als Feinde Israels verhalten hatten, gebietet Gott dem Mose, befeindet die Midianiter und schlagt sie, denn sie haben euch befeindet durch ihre List. Die Midianiter ziehen sich völlig unnötig durch diese Geschichte den Zorn Gottes auf den Hals, denn Gott hatte sie überhaupt gar nicht im Visier gehabt. Die hätten völlig unbehelligt, fröhlich ihrer Tage leben können, wenn sie sich nicht am Volk Israel versündigt hätten. Auch hier ist also der folgende Krieg, den wir nachher noch sehen, gegen die Midianiter eine Reaktion Gottes auf das feindselige Handeln der Midianiter gegenüber seinem Volk. Die Israeliten sollen an den Midianitern so handeln, wie diese zuvor an ihnen gehandelt haben. Bevor es soweit ist, findet in Kapitel 26 eine erneute Zählung der wehrfähigen Männer statt. Ab 20. Denn nach der Größe eines jeden Stammes soll später das verheißene Land durch Los verteilt werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang Kapitel 26, Vers 11 die Erwähnung: Aber die Söhne Korachs waren nicht gestorben. Finde ich sehr wichtig. Ich kann ja hier, damit wir nicht schon allein in den 5 Büchern Mose bis zur Wiederkunft Jesu beschäftigt sind, immer wieder nur die wichtigsten Aspekte rausheben. Den halte ich für sehr wichtig. Aber die Söhne Korachs waren nicht gestorben. Das heißt, sie hatten sich am Aufruhr ihres Vaters gegen Mose und Aaron und damit gegen den Herrn selbst nicht beteiligt. Und deshalb waren sie auch noch am Leben. Man musste auch in Zeiten des Alten Bundes nicht notwendigerweise an den Sünden der Väter mitschuldig werden. Man konnte sich rechtzeitig vom Sünder absondern, auch vom unmittelbaren Familienangehörigen, wenn es Not tut, auch vom eigenen Vater, und bleibt dann ohne Strafe Gottes. Das heißt, ich habe es vorhin schon angedeutet, Gott kennt auch im Alten Bund keine undifferenzierte Sippenhaft. Wo die Sippe mit bestraft wird, da hat sie sich offenbar auch an der Sünde mit beteiligt. Zumindest in ihren Herzen hat sie zugestimmt. Wo sie sich aber von der Sünde klar distanziert, da wird sie auch nicht von Gottes Zorn getroffen. Die Söhne Korachs sehen wir später in 1. Chronik 9, 19 als Wächter an der Schwelle der Stiftshütte. Wir hatten ja festgestellt, das war der Aufruhr, der Grund gewesen. Der Korach wollte nicht nur irgendwelche Dienste an der Stiftshütte tun, er wollte zu den Priestern gehören, die Opfer bringen, die ins Heiligtum hineingehen und so weiter. Das war ihnen von Gott nicht zugedacht. Sie taten andere Dienste, zum Beispiel als Wächter. So tun sie also weiter den ihnen zugewiesenen Dienst am Heiligtum Gottes, völlig unberührt von der Sünde ihres Vaters. Denn an der hatten sie keinen Anteil. Auch das bleibt ein geistlicher Grundsatz für uns heute. Ich hatte schon darauf hingewiesen, mit fatalen Folgen für die, die sich von den Sünden der Verwandten nicht deutlich distanzieren. Wir sollten uns auch mit Rücksichtnahme auf Verwandte nicht davon abhalten lassen, klar in den Wegen Gottes zu gehen. Die Söhne Korachs haben es getan, gegen den eigenen Vater. Auffällig ist bei der Zählung weiter, dass die Zahl der wehrfähigen Männer des Stammes Simeon von 59.300, 40 Jahre zuvor, als am Sinai gezählt wurde, kurz nach dem Auszug aus Ägypten, auf jetzt 22.200 gesunken ist. Das sind also 37.100 weniger, mehr als das Doppelte, weniger, fast nur noch ein Drittel übrig geblieben. Dieser Schwund im Stamm Simeon dürfte darauf hindeuten, dass gerade dieser Stamm an der Sünde mit dem Baal Peor beteiligt war und im anschließenden Gericht Gottes viele seiner Männer umkamen. Der Simri war ja ein Fürstensohn aus diesem Geschlecht Simeon. Die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer ab 20 Jahre ist nach Kapitel 26, 50 601.730 Mann, ein ordentliches Heer. In den Versen 64, 65 wird nochmal betont, und unter diesen war kein Mann von denen, die die Söhne Israel in der Wüste gemustert hatten, nämlich 40 Jahre vorher. Denn der Herr hatte von denen gesagt, sie müssen in der Wüste sterben. Hier wird jetzt also der Vollzug des Gerichtes gezeigt. Wir hatten ja festgestellt, die eigentliche Wüstenwanderung wird gar nicht weiter berichtet. Deshalb auch nicht das Sterben dieser Leute. Hier wird nur das Resultat festgestellt. Von denen, die damals gemeutert haben, die gesagt haben, nein, die Kanaaniter sind uns zu stark, wollen wieder zurück nach Ägypten, ist jetzt 40 Jahre später kein einziger mehr am Leben. Um die 600.000 Mann, die es damals ungefähr auch schon waren, sind in diesen 40 Jahren in der Wüste gestorben. Außer zwei waren anders. Auch hier gilt es wieder. Man muss, auch wenn die Masse 99,999% ausmacht, man muss nicht mit der Masse schwimmen. Nur die toten Fische, hätten wir heute auch singen können, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Wer lebt, kann auch gegen allein oder zu zweit gegen einen mächtigen Strom schwimmen. Und zwei gab es damals. Der Josua, Kaleb, der Sohn des Jefune, und Josua, der Sohn des Nun. Wir sehen, Gott macht sein Wort wahr zum Segen und Heil, ebenso wie zum Fluch und Gericht. Kapitel 27 beginnt mit einem Bericht über die Bedeutung, die das Land als ewiges Erbteil Israels hat. Fünf Töchter des Zelophat aus dem Stamm Manasse kommen mit einer Rechtssache zu Mose und den Verantwortlichen. Ihr Vater hat keine Söhne hinterlassen und normalerweise geht das Erbteil in Israel vom Vater über die Söhne an die nächste Generation. Deshalb gehen sie leer aus. Das empfinden sie als ungerecht, kommen zu Mose, wollen ebenfalls Anteil am Land, der ihrem Vater zugestanden hätte. Denn sonst, so sagen sie, würde der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe. Geht dann unter, wenn kein Land mehr da ist, auf dem er leben kann. Mose bringt die Sache vor den Herrn und der sagt, die Töchter Zelophats reden recht. Auch sie sollen ein entsprechendes Erbteil am verheißenen Land erhalten und zugleich regelt der Herr, dass das Erbteil des Landes, wenn der Vater keine Söhne hinterlässt, immer an den nächsten Verwandten gehen soll, damit es unterm Strich der jeweiligen Sippe erhalten bleibt. Das verheißene Land und der Erhalt der Sippe bilden eine untrennbare Einheit. Ich betone auch dieses Detail, weil es wichtig ist, mit vielen anderen zu verstehen, welche Bedeutung das Land für Israel hat bis heute. Denn die Verheißung Gottes und das Land, und nicht irgendein Land, sondern das Land. Und auch für jeden Stamm nicht irgendein Land, sondern das ihm von Gott zugewiesene Teil des Landes. Für jede Sippe, das Land der Väter. Das liegt eben nicht irgendwo in Nordamerika, nicht in Afrika. Das liegt im Nahen Osten. Das liegt zwischen Jordan und dem Mittelmeer. Also die Bedeutung dieses Landes, das sehen wir auch in solchen kleinen Geschichten. Dann gilt es für Mose, seine Nachfolge zu regeln. Der Herr ruft ihn hinauf auf das Gebirge Abarim, liegt dort irgendwo einer der Höhenzüge, der Hügel, östlich von Jericho, Jordanien. Dachte, schade, dass man üblicherweise, und wir damals auch nicht bei Israel reisen, dahin darf. Man müsste ja raus aus Israel nach Jordanien rüber über die Grenze. Wäre mal schön gewesen, auf einem dieser Hügel und Gipfel gegenüber Jerichos zu stehen und mal den Blick zu haben, den Mose da vor dreieinhalbtausend Jahren hatte, hinunter auf Jericho, die Palmenstadt, auf den Jordan, aufs Tote Meer und hinüber aufs verheißene Land. Mose darf's nur sehen, hinein darf er nicht, wegen seiner Sünde. Aaron ist schon gestorben. Aber Mose jammert nicht. Er denkt an die Zukunft des ihm anvertrauten Volkes. Und deshalb bittet er den Herrn, setz einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagt ihm, nimm Josua, nicht von ungefähr, Josua war einer von den beiden, die sich bewährt haben, einer von zwei. Wir merken, wie dünn die Personaldecke im Volk Gottes immer wieder ist. 600.000 Mann. Zwei waren es. Die was taugten. Einer von diesen beiden, den Josua, sagt Gott, nimm ihn. Stell ihn vor den Priester Eliasar. Es geht ja auch um geistliche Berufung. Und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen und lege von deiner Würde auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Ich finde es total interessant. Wir sehen hier wieder die einzigartige Bedeutung des Mose. Gott sagt nicht, und gib ihm von meinem Geist oder leg ihm die Hand auf, dass ich ihm von meinem Geist gebe. Er sagt, nimm von deiner Würde und leg sie auf ihn. Wir sehen in diesem Vorgang, dass es bei Gott keine Basisdemokratie gibt. Nicht das Volk sagt, wir wollen den oder jenen als Führer. Das war die Sünde später dann bei Saul, wo es komplett dann auch gleich in die Hose ging. Nein, Gott selbst bestimmt den Nachfolger des Mose. Und von Mose wird die Amtsübergabe, die Übertragung auf seinen Nachfolger vorgenommen, vor den Augen des amtierenden Hohepriesters Eliasar und der ganzen Gemeinde. Und dann soll zum Zeichen, dass das auch jetzt wirklich nicht die getrickste Entscheidung des Mose war, mit einem geistlichen Anspruch versehen, sondern der Herr, soll Eliasar als Hohepriester vor den Augen des Volkes das loswerfen. Und das wird Josua als den von Gott auserwählten neuen Führer Israels bestätigen. Die Kapitel 28 bis 30 überspringen wir, die enthalten Ordnungen über Opfer, Festtage, Gelübde, teilweise Wiederholungen, Details von früherem, Vertiefungen, kann man zu Hause nachlesen. Dann hat Gott noch eine letzte Aufgabe für seinen Knecht Mose. Es ist das letzte große Werk, das er im Namen Gottes zu tun hat. Die Midianiter vernichten. Er soll Rache üben an den Midianitern für das Unheil, das diese über das Volk Gottes gebracht haben. Das ist Kapitel 31. Ausdrücklicher Befehl Gottes. 1000 Mann zieht Mose, um diesen Auftrag auszufüllen, von jedem Stamm ein, insgesamt also ein Heer von 12.000 Männern, offenbar unter der geistlichen Führerschaft von Pinhas, auch das ist aussagekräftig. Pinhas als der Sohn des Hohenpriesters geht als geistlicher Beistand mit den Geräten der Stiftshütte, ob er die Bundeslade auch dabei hat, wird nicht genau gesagt, aber denkbar, und den silbernen Signaltrompeten, die unter anderem dafür hergestellt wurden, zieht Pinhas den 12.000 Mann voran in den Krieg, der vom Herrn geboten ist. Unter dem Segen Gottes erringen sie einen gewaltigen, umfassenden Sieg. Sie töten alles Männliche der Midianiter, darunter 5 Könige und Bileam, hatten wir schon erwähnt. Der kommt hier auch mit um. Die Ortschaften brennen sie nieder. Die Frauen, Kinder und das Vieh nehmen sie als Beute mit. Und so kommen sie zurück ins Lager zu Mose und dem Priester Eliasar. Und Mose wird überraschenderweise zornig. Er schimpft, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Söhnen Israels, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen. Das ist der Vorwurf des Mose. Leute, habt ihr nicht bedacht? Es waren doch gerade die Frauen der Midianiter, die Sünde und das Gericht Gottes über Israel gebracht haben. Und deshalb ordnet er an, alle übrigen Midianiter zu töten, außer den Mädchen, die noch Jungfrauen sind. Die konnten ja an der götzendienerischen Hurerei nicht mitgewirkt haben. Wieder fragen wir uns, vom neutestamentlichen Denken herkommend, ist Gott nicht furchtbar brutal und unbarmherzig? Wir haben als Lesung gehört in 5. Mose 20, wie genau Gott die jeweilige Lage unterscheidet. Für Städte, die außerhalb des Gebietes liegen, das der Herr seinem Volk zum Erbe zugewiesen hat, gilt, ihnen soll zunächst der Friede angeboten werden. Wenn sie dieses Friedensangebot annehmen, sollen sie Israel zwar untertan sein, also eine Art befriedete Pufferzone zum eigentlichen Feindesland unter Vorherrschaft, unter Verwaltung der Israeliten bilden, aber ansonsten unbehelligt bleiben. Wenn sie das Friedensangebot ablehnen, also zeigen, dass sie nicht bereit sind, neutral zu sein gegenüber Israel, sondern eine feindliche Gesinnung offenbaren, dann sollen sie erobert werden, alles Männliche darin getötet, um die militärische Gefahr, die von solchen Städten sonst für Israel ausgeht, möglichst zu beseitigen. Die Frauen und Kinder und das Vieh werden als Beute genommen. Der Hinweis und die Lesung war deshalb jetzt wichtig, was die Männer getan haben, wofür Mose sie gerügt hat, war eigentlich der Sache nach richtig, denn die Midianiter gehörten nicht zu den Völkern und Städten, die dem Kerngebiet Israels zugedacht waren. Es waren umliegende Völker. Die hätten eigentlich ungeschoren davon kommen können. Und dass sie die Frauen und so weiter verschont haben, nur die Männer getötet haben, da haben Pinhas und die anderen zunächst mal vollkommen korrekt gehandelt. Anders gilt es für Städte, die innerhalb des verheißenen Landes liegen. Sie sind ausnahmslos zu erobern und die Menschen zu töten, soweit sie nicht fliehen. Keiner von diesen Heiden soll im verheißenen Land zurück am Leben bleiben. Die Begründung für diese uns so hart erscheinende Anordnung Gottes gibt Gott selbst persönlich ausdrücklich, auf dass sie euch nicht lehren tun all die Gräuel, die sie ihren Göttern tun, und ihr euch versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Und wir wissen, später werden das auch in Zukunft sehen, weil Israel genauso nicht gehandelt hat, sondern immer wieder faule Kompromisse eingeschlossen hat, wurde ihnen wie da mit den Midianitern diese Vermengung mit den Heiden zur Sünde, zum Gräuel vor Gott, hat letztlich zu ihrer Vernichtung und Zerstreuung geführt. Gott ist in jeder Hinsicht auf den äußeren und noch mehr auf den inneren geistlichen Schutz seines Volkes bedacht. Darum geht es mit diesen harten Anordnungen. Gott ist in jeder Hinsicht auf den äußeren und noch mehr auf den inneren geistlichen Schutz seines Volkes bedacht. Die uns brutal erscheinende, weitgehende oder totale Vernichtung dieser Völker hat eine mindestens zweifache Begründung. Erstens dürfen wir auch nie vergessen, ist die gerechte, nicht die willkürliche, die gerechte göttliche Strafe für viele Jahrhunderte des Götzendienstes und damit verbundener unsäglicher, menschenverachtender Gräueltaten und Abartigkeiten. Denken wir an die Kinder, die bei lebendigem Leibe dem Verkohlen in den Armen glühender Moloch-Statuen überantwortet wurden, hatte ich mal ausgeführt. Also erstens gerechte Strafe, zum Zweiten Schutz des Volkes Gottes. Schutz, damit nicht durch die verbleibenden Heiden und Götzendiener dieser Götzendienst mit all seinen Gräueltaten, wie ja gerade eben erst durch die midianitischen Frauen geschehen, auf das auserwählte Volk Gottes übergreift. Und deshalb beauftragt Gott selbst ausdrücklich und in vielfacher Wiederholung sein Volk mit solchen Vernichtungskriegen. Wir haben davon jetzt mehrere erlebt und werden noch weitere erleben. Und deshalb befiehlt Gott in dieser Ausnahmesituation gegen die normale Regel, gibt Mose, gegen die normale Regel, dass auch die midianitischen Frauen getötet werden sollen, weil sie direkte Ursache zur Sünde gewesen waren. Danach aber kommt was ganz Wichtiges, was auch unserer heutigen Predigt das Thema gibt: Kann Gottes Auftrag Sünde sein? Kann Gottes Auftrag Sünde sein? Den israelitischen Männern, die getötet oder eine Leiche angerührt haben, ordnet Mose eine 7-tägige Zeit der Reinigung und Entsündigung außerhalb des Lagers an. Auch alle im Kampf mitgeführten Geräte sollen entzündigt werden. Geräte, welche aus Metall sind und Feuer überstehen, sollen mit Feuer gereinigt werden, der Rest mit Wasser. In Vers 19 ordnet Mose an: Ihr aber, die 12.000 Mann, die gekämpft haben, lagert 7 Tage außerhalb des Lagers, dürft nicht rein. Jeder, der einen Menschen umgebracht und jeder, der einen Erschlagenen berührt hat, ihr sollt euch entsündigen. Am 3. Tag und am 7. Tag, 2-mal in diesen 7 Tagen, ihr und eure Gefangenen. Alles, was mit diesem kriegerischen Töten zu tun hatte. Überraschenderweise gehen die Kommentare, die ich zu Hause habe, auf diese Tatsache so gut wie nicht ein. Kein Walwort, kein William MacDonald. Dabei halte ich sie für ganz außerordentlich wichtig. Ich halte diese Stelle, so unscheinbar sie daherkommt, geradezu für einen Schlüssel zum rechten Verständnis und Einordnen von Gewalt durch das Volk Gottes. Gewalt, die durch das Volk Gottes ausgeübt wird. Auch heute unter Umständen ausgeübt werden muss. Unser heutiges Predigtthema habe ich deshalb bewusst unter diese extrem zugegebenermaßen extrem provokative Frage gestellt, kann Gottes Auftrag Sünde sein? Im Grund erscheint die Frage an sich ja schon als reine Ketzerei und Gotteslästerung, als völlig absurd, denn Sünde ist ja gerade, wenn wir Gottes Auftrag nicht ausführen. Gottes Auftrag aber auszuführen, ist ja das exakte Gegenteil von Sünde. Aber hier sehen wir nicht ganz. Die Dinge stellen sich oft ein kleines bisschen differenzierter dar. Tatsache ist, dass die israelitischen Soldaten nichts anderes getan haben, als Gottes Auftrag gegenüber den Midianitern auszuführen. Wenn das nun aber rein gar nichts mit Sünde zu tun gehabt hätte, wieso sollten sie sich anschließend entsündigen? Wir merken, die Geschichte ist an dieser Stelle ganz brutal spannend. Und der hebräische Text, die Septuaginta, spricht die griechische ein bisschen harmloser von reinigen. Da könnte man es mehr noch auf die kultische Reinheit allein deuten. Aber der hebräische Text redet wiederholt ganz explizit vom Entsündigen. Und der Begriff stammt auch aus der Wortfamilie Sünde. Also es ist da meines Erachtens kein Zweifel. Es geht hier nicht nur um die Wiedererlangung der kultischen Reinheit, die sicher auch eine Rolle spielt. Es geht hier tatsächlich um mehr. Der Kampf und das Töten der Midianiter war zwar von Gott angeordnet und notwendiges göttliches Gericht gewesen, dennoch ist es eine verunreinigende Tat. Ich denke, wir erleben ja auch als Christen diese Spannung, weshalb ja viele Christen automatisch, das hatten wir schon beim Thema, dürfen sich Christen wehren, viele Christen reflexartig, falsch, aber reflexartig sagen, nein, auf gar keinen Fall, Christen und Waffen haben nichts miteinander zu tun. Da steckt was Richtiges drin, hatte ich damals schon gesagt, aber ist im Detail trotzdem nicht ganz richtig. Aber wir sehen die Spannung. Die Spannung zwischen dem, was eigentlich gut und von Gott gewollt ist, nämlich dass Menschen am Leben bleiben. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass der Sünde Buße tut und gerettet wird. Gott will, dass Menschen Heil und Erlösung finden. Das ist das eine. Aber das andere, was in dieser in Sünde gefallenen und vom Bösen beherrschten Welt dennoch ebenfalls nötig ist, dem Bösen zu widerstehen, nötigenfalls auch durch Waffengewalt und das Töten von Feinden. Das will Gott eigentlich nicht. Das ist der Punkt. Denn Gott ist ja ein Gott des Lebens und nicht des Todes. Und deshalb bleibt das Töten von Feinden, auch wenn es von Gott selbst ausgeübt oder beauftragt wird, nicht das, was Gottes eigentlichem innerstem Wesen und Wollen entspricht. Und deshalb haftet ihm, obwohl es von Gott selbst geboten ist, etwas Verunreinigendes und Sündhaftes an. Trotzdem muss es in dieser Welt immer wieder sein. Auch Menschen, die zum Volk Gottes gehören, kommen um diese Herausforderung nicht herum, solange sie in dieser Welt leben. Nur Schwärmer meinen, es könnte anders sein. Um es zur Veranschaulichung, stellen wir uns mal ganz bildlich vor. Auf der rechten Seite haben wir geistlich betrachtet das heilige, reine und gerechte Reich Gottes. In diesem Bereich lebt das Volk Gottes geistlich betrachtet, im alten Bund Israel, im neuen die Gemeinde. So sollte es jedenfalls sein, dass wir geistlich mit unserem Leben ganz in diesem Bereich leben, auch wenn wir noch mit beiden Beinen auf dieser Erde sind, wie das Volk Israel damals ja auch. Aber dieser Bereich der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit, Heiligkeit und Liebe ist durch eine geistliche Wand getrennt vom Reich des Bösen, der Lüge und der Sünde auf der linken Seite. Und dort leben alle, die nicht in einer persönlichen Beziehung zu Gott stehen und deshalb unter der Herrschaft Satans sind. Hier regiert das Böse mit unvorstellbaren Gräueltaten, Menschenverachtung, Gottlosigkeit. Wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen, Fernseher anmachen oder in die Tagespolitik hineinzuschauen. Dann haben wir Beispiele dafür mehr als genug. Ein Lug und Trug, Gewalttat, Volksverdummung und was alles zur Lüge, Unwahrhaftigkeit gehört. Bosheit. Wenn nun Israel im Auftrag Gottes gegen seine Feinde in den Krieg zieht, muss es geistlich gesprochen durch diese Trennwand hindurch und im Reich des Bösen diese Kriege führen. Denn Kriege töten Menschen auf welche Weise auch immer Leid zufügen, sind ja keine Dinge, die naturgemäß im Reich der Liebe Gottes, seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, Reinheit geschehen sollten. Ist ein bisschen was anderes, wenn Gott selbst das tut. Er ist der absolut reine, heilige und gerechte. Da bleibt auch die Tat seines Gerichts völlig rein und heilig. Ich denke, bei uns in Sünde gefallenen Menschen mischen sich auch in nötige Gewalttaten unreine Motive und Gefühle. Und deshalb haftet ihnen bei Menschen, auch wenn es nötig ist, immer was Sündhaftes an, das gereinigt werden muss. Bevor die Israeliten also vom Kampf, in dem sie ihre Hände, auch wenn es Gottes Auftrag war, eben doch schmutzig gemacht haben, ins heilige Lager Gottes zurück, wieder zurück durch die Dornwand hindurch, ins Reich Gottes kehren dürfen, dafür steht da das Lager Israel als Reich Gottes auf dieser Welt. Gott mittendrin in der Stiftshütte. Bevor sie da wieder rein dürfen, müssen sie sich deshalb reinigen und entsündigen. Ich hoffe, ich konnte ein kleines bisschen von dieser spannungsvollen Geschichte deutlich machen. Ich halte es, wie gesagt, für unglaublich wichtig, um auch dieses Verständnis rüberzubringen, dass wir einerseits als Christen sagen, ach, Waffengewalt und so weiter ist doch nicht unseres, stimmt. Und trotzdem muss es sein und trotzdem haftet ihm was Grenzwertiges an. Ja. Dann soll am Schluss die Beute aufgeteilt werden. Wir bekommen durch die Zahlen einen ungefähren Eindruck von der Größe des Geschehens. Insgesamt haben die 12.000 Israeliten 675.000 Schafe erbeutet, dazu 72.000 Rinder und 61.000 Esel und noch 32.000 Mädchen, die übrig geblieben sind. Der Rest von Midian wurde getötet. Die Details der Aufteilung der Beute kann man dann Kapitel 31, 25 folgende lesen. Ein Teil der Beute wurde für den Herrn und den Dienst an der Stiftshütte gegeben, darunter auch 32 von diesen Mädchen. Vermutlich waren es solche Frauen, die laut 1. Samuel 2, 22 vor der Tür der Hütte des Stifts dienten und mit denen die Söhne Elis Unzucht trieben. Wir sehen, Gott kann anordnen, was er will. Es gibt nichts, womit der Mensch nicht Schindluder treibt, auch wenn es von Gott angeordnet war, mit guter Absicht. Dann berichten die Hauptmänner noch etwas ganz anderes und damit kommen wir zum Schluss. Ein sehr schöner Schluss. Die Hauptmänner Israels haben nach diesen schweren Kämpfen gegen die Midianiter ihre Mannen aufstellen lassen und durchgezählt. Und sie haben festgestellt, kein einziger fehlt. Kein einziger fehlt. Ich habe mal so nachts in einer wachen Stunde im Bett überschlagen, wenn 32.000 Mädchen übrig geblieben sind. Wenn wir mal so Familien und alles drum und dran zusammenrechnen, wie viele Männer da. Also da müssen schon allein im Kampf so um die 50.000 Männer gefallen sein, wenn nicht mehr. Von 12.000 getötet. Und von denen hat kein einziger sein Leben verloren. Denn Gott hat bewahrend seine Hand über ihnen gehalten. Und die israelitischen Männer selber und die Hauptmänner sind von dieser Tatsache so überwältigt, dass sie beschließen, alles Gold, allen goldenen Schmuck, den sie den Midianitern abgenommen, den sie erbeutet haben, dem Herrn zu schenken. Wir haben auch noch mehr geplündert, mehr erbeutet, Silber und was weiß ich alles, vielleicht Perlen, Korallen, Ähnliches. Aber das Gold, das Wertvollste, das Kostbarste, das soll dem Herrn gehören. Ein tiefes Zeichen des Danks, Ausdruck, dass sie wissen, wir haben es nicht uns selber, nicht unserer eigenen List, Verschlagenheit, Kriegsfertigkeit, Stärke. Wir haben es einzig und allein der Gnade Gottes zu verdanken, dass keiner von uns auf dem Schlachtfeld geblieben ist. Dieser Goldschmuck hatte dann übrigens insgesamt ein Gewicht von 16.750 Schekel, etwa 192 Kilo. Derzeit liegt der Kilopreis Gold bei gut 43.000 Euro. Das Gold hätte also momentan etwa einen Wert von über 8 Millionen Euro, das die 12.000 Mann da dem Herrn für den Dienst an der Stiftshütte gespendet haben. Aber das ist der Schluss, den wir mit nach Hause nehmen. Auch hier sehen wir, wie sorgfältig Gott seine Hand über denen hält, die ihm nachfolgen, seine Befehle achten und in Treue ihm dienen. Gott schickt seine Leute und seine Gemeinde in manche Gefahr, in manche harten Kämpfe. Und die dürfen wir auch nicht vermeiden, wenn sie um Gottes Willen nötig sind. Aber ganz besonders in diesen harten Kämpfen hält er auch seine bewahrende und segnende Hand über sie. Darauf dürfen wir vertrauen, heute und in Ewigkeit. Amen.